Der Sneakpot ist zurückgekehrt ins Gruselhaus, um von dort für euch den Film Die Frau in Schwarz 2 zu besprechen. Mit mir hier, in seiner Rolle als Harry Potter, ist er bekannt geworden, Robert Krüger.
Howdy!
Das passt ja super zu dem Film.
Ja, und die gruselige schwarze Frau wird heute von Stefan Giesberg gegeben. Ja, Die Frau in Schwarz 2. Wir haben den Einser schon hier, glaube ich, auch im Sneakpot besprochen. Haben wir das? Ich glaube schon.
Ich glaube auch,
haben, ja. Denn er kam in ja. Der Sneak. Ich recherchiere das mal gerade nebenbei. Aber jetzt geht's weiter. Die Frau ist immer noch nicht weg. Das hat sich, glaube ich...
War die nicht am Ende vom letzten Film weg? Oh, wir dürfen das Ende nicht spoilern, aber...
Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich kann es nicht spoilern.
Das Ende von so einem Horrorfilm ist doch immer so, dass das ist... Gesundheit. Achso, das wolltest du rausschneiden, tut mir leid.
Ja, jetzt hast du es mich gezwungen, es drin zu lassen.
Jetzt kannst du es nicht rausschneiden, ja.
Ja.
Ja, jedenfalls haben wir den geschaut. Und
ja, damals war das mit hier mit
Daniel Radcliffe.
Mit Daniel Radcliffe, also hier der Harry Potter.
Achso, der hat diesmal gar nicht mitgespielt.
Nein, das Haus ist quasi noch
mehr
da. Die Nein, das war schon okay, ja. Mit der Anmoderation. Jetzt ist es so, es ist einige Jahre später, das Haus ist offensichtlich immer noch da, es ist das Eel-Marsh-Haus ist es ja. Es steht da immer noch im Watt, im Matsch irgendwo in England. Und jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg und wir haben Bombenangriffe auf London. Die armen Kinder in den Schutzräumen haben Angst und werden ständig fallen Bomben und zerbomben London. Alles ist ganz furchtbar. Also beschließt irgendwer, wir müssen die aufs Land bringen. Das haben sie, glaube ich, wirklich gemacht in England. So Kinder massenhaft raus aufs Land fahren.
Ja, ja. Da haben wir auch schon mal einen Film in der Sneak drüber gesehen, glaube ich.
Genau. Also haben wir eine Lehrerin oder Betreuerin oder sowas, keine Ahnung. Die hat jetzt so eine Gruppe Kinder, vielleicht so 10, 12 oder so. Hat noch eine andere Kollegin dabei, also zwei Erwachsene und einen Sack voll Kinder. Fahren aufs Land und kriegen aus irgendeinem Grund dieses geile Haus dazu gewiesen und da heißt es jetzt, ihr müsst jetzt da in dieses Haus und da seid ihr sicher, es ist hier auf dem Land, hier ist keine Sau. Hier bombardiert
auch niemand. Da muss man doch irgendwie so durch so einen bei Ebbe trockenfallenden Pfad laufen, den man nur dann erreicht und dann ist man auf einer Insel und da steht dieses Häuschen und,
Genau, das ist also eine etwas größere Insel, da ist so ein Anwesen drauf und ein Friedhof und ein bisschen Wald und sonst nichts. Und da kommt man nur hin, wie du schon sagst, wenn Ebbe ist, dann fällt dieser Weg trocken. Also so eine, im Grunde, in Deutschland wäre das eine Hallig quasi, sowas in der Art, ja. Das, wenn Flut ist, ist da Wasser drumherum. Und, ja.
Ist eine Hallig? Ja, egal. Ja.
Ja, ich glaube schon, oder? Naja, wie auch immer. Darum geht's ja jetzt nicht. Jedenfalls kommen sie da an und
relativ. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja viel spannender, wenn wir darüber diskutieren, wie Halligen genau zu definieren sind, als diesen Film zu diskutieren.
Das ist jetzt deine Theorie, du hast ihn ja nicht gesehen.
Ja, aber wenn ich das schon, ich bin sehr froh, dass ich nicht dabei war.
Ja, und ich musste da alleine durch. Gut, also was passiert? Sie kommen auf die Insel, relativ schnell stellt sich raus, irgendwas ist hier seltsam. Also zumindest merkt unsere junge Heldin das. Ihre ältere Kollegin will davon nichts wissen, das bilden sie sich ein, sie spinnen noch, bla bla bla. Aber relativ schnell merkt sie halt, hier ist irgendeine Präsenz, hier gehen seltsame Dinge vor. Sie sieht also diese Frau immer so geisterartig irgendwo hinten im Schatten stehen oder so.
Mit so Erschreckgedöns oder?
Ja, reichlich Erschreckgedöns. Ach, also,
ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich nicht mit war.
Schickt mich hier alleine in die Sneak, um mir solche Filme anzugucken. Ich mag die doch auch nicht. Also der Film benutzt so eine Menge Schreckeffekte. Also andauernd knallt es irgendwo. Es ist relativ selten, dass das mal aus dem Trockenen kommt. Also ein, zwei so Dinger sind drin, wo du dich wirklich erschreckst, weil du denkst, oh mein Gott, wo kam das denn jetzt her? Bei den restlichen Erschreckeffekten ist es so, dass es so auf Horrorfilm-typische Art und Weise angekündigt wird. Also die Musik schwillt an und die Hand geht auf irgendwas zu und man macht irgendeine Tür auf oder so. Ja, genau, sehr schön. Und dann nochmal so eine kurze Ruhe und dann irgendein Knall. Worauf der Film verzichtet, ist, so Dinge zu zeigen. Also du siehst sie eigentlich nie, die Frau. Die ist zwar mal so als Schatten irgendwo oder als Geist oder sie steht mal hinten im Dunkeln oder so, aber es ist nie so, dass sie jetzt irgendwie so eine verzerrte Fresse irgendwie oder irgend sowas, ja, ich glaube im ersten Teil war die schon sehr viel präsenter, ich kann mich nur noch detailhaft, schemenhaft dran erinnern, aber ich glaube, die war irgendwie wirklich zu sehen im ersten Teil, zumindest gegen Ende, und hier ist sie wirklich nur ein, zweimal ganz so bisschen als Schatten zu sehen, und ansonsten ist der Film ja, so als auf Erschreckeffekte angelegt, und was dann halt passiert ist, dass die Frau irgendwie so Wirkung auf die Kinder hat. Also die Kinder werden dann seltsam. Speziell ein Kind, der spricht nicht, der sprach schon von Anfang an nicht, der ist kriegstraumatisiert und der hat offensichtlich eine gewisse Connection zu der Frau aufgebaut und der steht irgendwie unter ihrer Kontrolle oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist dann die Geschichte. Sie freundet sich dann noch mit so einem jungen Luftwaffenpiloten an, der da irgendwie in der Nähe stationiert ist, und mit dem, der versucht ihr dann zu helfen. Und das wird dann alles ganz dramatisch. Ja, Horrorfilm halt. Kannst du dir ausrechnen. Aber, und das ist der Punkt, ich weiß nicht, was der FSK hat. Vielleicht kannst du das mal nebenzu rausgucken, während ich hier noch weiter quatsch.
Ja, also ich werde. Ich arbeite also zutiefst,
möchte ich sagen. Er ist eigentlich kein richtiger Horrorfilm. Also eigentlich ist. Bitte was? Was machst du
zutiefst? Ich arbeite zutiefst daran. Ich arbeite zutiefst daran,
irgendwie diese Informationen rauszubekommen. Irgendwie ist unser Skype gerade schon ein bisschen broken. Ich höre dich kaum, wahrscheinlich, weil du jetzt im Internet surfst. Was halt passiert ist, oder was den Film ausmacht als Horrorfilm, taugt er eigentlich nicht, weil es ist nur Grusel und Erschrecken. Es ist nicht Horror. Also es ist kein... es ist kaum Blut drin, es ist eigentlich nicht, ja, es ist so gut wie nicht gewalttätig. Es ist nur Erschrecken und Gruseln. Also es sind so Knalleffekte, so Türen, die knarren, so seltsame Geräusche, die kommen, die permanente Angst, dass diese Frau irgendwo möglicherweise hinter der nächsten Ecke steht oder dass irgendwas Schreckliches passieren könnte. Aber im Endeffekt passiert halt nie was anderes, als dass es knallt oder irgendwas jemandem ins Gesicht fliegt oder irgendwas irgendwo rauskommt. So Gruseligkeiten halt. Also insofern, ich würde vermuten, dass er vielleicht sogar eine 16er-Freigabe kriegen könnte. Weiß, ist es jetzt pure Theorie.
Ich kann es nicht rausfinden irgendwie.
Okay.
Ich will jetzt nicht weiter surfen, weil dann stürzt gleich
wieder. Die Effekte sind halt, also es scheint mir so, als ob der angelegt ist auf Gruselfilm für jüngeres Publikum. So kommt er mir so ein bisschen vor. Vielleicht interpretiere ich da aber auch irgendwas rein, was da nicht ist. Ja, ansonsten, wie fand ich das? Also, es ist halt alles, es läuft alles nach Schema F ab. Also, man geht dann halt alleine in den Keller, weil das muss ja sein. Und man ist halt in so einem alten Gruselhaus und die eine will das, die Kollegin will das halt nicht wahrhaben und man trennt sich dann auch immer, ja.
Empfinden die Kinder das als gruselig auch oder macht es denen überhaupt nichts aus und spielen im Garten? Und also sind die alle schon schockiert? Oder
nee, ist überhaupt nicht. Überhaupt egal? Nicht. Also die finden das zwar ein bisschen seltsam, dass da so nach und nach das ein oder andere Kind mal nicht mehr bei ihnen ist. Das ist dann immer mal so einen kurzen Moment innehalten, aber es sind sie ja auch gewöhnt, weil es ja Krieg, es ist ja Bombardierung, dass hin und wieder mal einer fehlt, das kennen sie ja, auch wenn es nicht schön ist. Aber nee, also die Kinder werden eher als Grusel für uns mit eingesetzt, wenn sie so, also es gibt immer einzeln so Wirkungen auf Kinder, dass dann eins mal sich seltsam verhält und in dem Augenblick Hilfe, ich muss hier mal gerade meinen Rechner zum Schweigen bringen, da hat ein Video automatisch losgespielt. Ich habe gerade gesehen, es ist FSK 12.
Oh.
Das bestätigt meine Annahme. Das für 12 hätte ich ihn jetzt nicht freigegeben. Ich glaube, ein 12-jähriges Kind kannst du damit durchaus schockieren. Also ich hätte es, glaube ich, nicht sehen wollen.
Ja, vielleicht haben wir da auch einfach nur andere Vorstellungen von, was ein Zwölfjähriger heute vertragen.
Ach, diese heutigen Zwölfjährigen, die sind hart im Nehmen.
Ach komm, du hast auch nicht viel besser.
Ich habe in dem Alter vielleicht irgendwie 3D-Shooter mit viel Blut gespielt, aber ich wollte mich trotzdem nicht erschrecken lassen. Das mochte ich nicht. Das mag ich heute noch nicht.
Nee, das kann ich auch nicht haben. So, ja.
Na gut, egal. Jedenfalls. Die Kinder sind irgendwie seltsam. Die spielen tatsächlich im Garten, wie du es gerade sagst.
Okay. War das so mit so horrormäßig viel Wackelkamera und so oder eher ganz ruhig und gemeinbedächtig? Oder ist dir die Kameraarbeit gar nicht aufgefallen?
Die ist mir nicht sonderlich aufgefallen. Es gibt schon Szenen, wo sie mit Wackelkamera ist, speziell wenn es dann irgendwie so im Keller so ein bisschen actionreich werden soll. Aber es ist halt ganz viel so diese typische Horrorfilmkamera. Immer von hinter den Bäumen, von hinter irgendwelchen Dingen, die ganz dicht an der Kamera vorher sind, sodass du das Gefühl hast, wir nehmen die Perspektive eines böswilligen Beobachters ein. Dessen Perspektive es aber in den meisten Fällen nicht ist. Also es ist tatsächlich so, wenn dann noch jemand da auftaucht, dann taucht er auch im Bild auf. Also es ist nicht so, dass die Perspektive, die wir eingenommen haben, die Kamera eingenommen hat, tatsächlich der Beobachter, der im Wald sitzt, ist und von dort guckt, wo sie hingeht, sondern derjenige ist dann auch in dem Haus, in das sie reingeht und war halt nicht vorher im Wald. Also das ist diese typische Horrorfilmkamera. Jeder kennt das, jeder erkennt sofort, wenn man die benutzt, was jetzt gemeint ist. Es ist halt gruselig dann. Ja,
also
ja,
insgesamt. Wir werden da auch nachher noch beim Tatort drüber sprechen.
Da kommen wir gleich nochmal zum Thema Kameraarbeit, ja. Aber insgesamt ein nicht unbedingt, ich weiß jetzt auch nicht, wenn man Horrorfilm-Fan ist, ob man das gesehen haben muss. Ich glaube mal nein.
Wie war die Stimmung in der Sneak?
Ja, man hat sich schon gegruselt. Also, und die Schreckeffekte, da wurde auch geschrien. Allerdings hatte ich auch um mich rum sehr junges Publikum. Also,
Hühner!
Rechts neben mir war ein Pärchen, die sie hat dann irgendwann wirklich tief irgendwo unter der Jacke von ihrem Freund gehangen und hat eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr hingeguckt.
Und, warum hast du nicht gefragt, ob du da auch Platz findest?
Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Auf der anderen Seite waren drei Freundinnen, alle sehr jung. Also gehen wir mal davon aus, dass sie FSK 18, was die Sneaker ist, geknackt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht nach ihren Ausweisen gefragt, aber gehen wir mal davon aus, dass sie das waren, dann waren sie nicht sehr weit drüber.
Vielleicht nach ihrem Telefon, ach egal, ja, was?
Also da waren sie nicht sehr weit drüber, da waren sie vielleicht 18 oder 19. Und die mochten offensichtlich auch keine Horrorfilme. Die eine hat echt Todesqualen durchstanden und ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass sie irgendwann aufstehen und gehen. Aber irgendwann hingen sie dann auch alle drei aufeinander auf der mittleren und haben sich gegenseitig versucht, die Sicht zu nehmen. Das war schon irgendwie auch unterhaltsam. Weil am Anfang saßen sie alle noch sehr aufrecht und dann sind sie immer weiter zusammengesackt. Und da sind dann halt so Szenen drin, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Szene zum Beispiel, da schaut unsere Protagonistin unter einem Bett durch, weil sie glaubt, dass die schwarze Frau irgendwie möglicherweise mit im Raum ist und sich unterm Bett versteckt. Sie steht also im Raum, guckt, erschreckt sich vor irgendwas fürchterlich, weil irgendwas geht kaputt oder ich weiß es nicht mehr, die Tür knallt, irgendein Scheiß. Und dann glaubt sie, die ist mit im Raum und bückt sich, legt sich quasi auf den Boden fast und guckt unterm Bett durch. Und unsere Kameraperspektive ist von der anderen Seite vom Bett durchguckend und plötzlich siehst du eine Hand von oben kommen, die über ihre Schulter kommt und ihr so an die Schulter greift von oben. Also müsste die Frau quasi hinter ihr stehen.
Okay.
Das ist so ein Moment, wo in dem Kino alle Leute so also hast du wirklich großes Geschrei im Kino gehabt. Insofern muss man sagen, bei dem Publikum hat er irgendwie gewirkt. Also, die haben sich erschreckt, aber sie fanden ihn auch nicht gut, weil die übliche Sneak-Zuschauer-Ausrechnung habe ich natürlich wieder vorgenommen und es sind 2,8 von 10
Punkten. 2,8 ging nicht nach großem Spaß.
Nee, also natürlich haben da einige Leute bei Daumen hoch reingeworfen, aber halt nicht viele. Ne? Das ist schon.
Okay.
Ist schon eher
wo hast du reingeworfen?
Mittelschlecht. Ich habe bei schlecht reingeworfen. Zum einen mag ich solche Filme nicht und zum anderen. Ja, es ist halt nur auf Erschreckeffekte. Also das einzige Mittel, was dieser Film hat, ist Musik, 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 leise, Knall. So, fertig. Das ist alles, was er sich effektmäßig ausgedacht hat, was er machen möchte. Und ja, vielleicht gibt es Leute, die da voll drauf stehen. Ich finde das zu wenig. Und die Geschichte geht halt überhaupt nicht, also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, es ist eine Fortsetzung, die Frau, wir haben ja in der ersten Geschichte The Woman in Black mit Daniel Radcliffe haben wir erfahren, dass die da irgendwie einen Sohn hatte und der ist im Wattenmeer da ertrunken, steht ja auch das Kreuz und ich glaube, das Ende vom ersten Film spielt auch dann an der Nähe von dem Kreuz.
Was du alles weißt.
Und da ist irgendwie, ich weiß die Details jetzt aus dem ersten Film nicht mehr, aber sagen wir mal, die Frau hat irgendwie den Sohn verloren und ist dann selber gestorben, aber kann irgendwie nicht von der Sache lassen und ist deshalb jetzt irgendwie so ein wandelnder Untoter oder irgend so eine Scheiße. Und im zweiten Film ist die gleiche Story nochmal. Es ist der gleiche Käse nochmal. Sie ist wieder noch da, der Sohn ist damals da gestorben und sie will da nicht und jeder, der da hinkommt, soll die gleiche Scheiße erleiden und deshalb inszeniert sie da irgendeinen Zinnober, damit die Leute irgendwie fühlen, was sie fühlt oder so. Und am Ende des Films spielt es wieder alles an dem Kreuz, da in der Pampe. Und der Film lässt natürlich irgendwie eine Tür für einen dritten Teil offen, wo dann die gleiche Geschichte nochmal mit anderen Leuten erzählt wird.
Das ist ja ganz schön.
Ja, total super. Ich freue mich schon. The Woman in Black. Und bitte, warum? Das auch nochmal gefragt, hier die Herren, die das übersetzt haben. Entschuldigung, es ist gar nicht übersetzt. Das heißt auch im Englischen. Also der Film heißt in seiner vollständigen Titel Die Frau in Schwarz, Engel des Todes. Und sie heißt auch auf Englisch im Original The Woman in Black 2, Angel of Death. Also es ist tatsächlich mal korrekt übersetzt. Die ist null ein Engel. Die ist einfach nur, sie ist irgendwie des Todes, aber...
Ja, Engel des Todes ist ja auch was anderes als ein Engel.
Ja, Engel des Todes, das assoziiert aber irgendwie, dass sie, keine Ahnung, die Bösen tot macht oder irgend sowas. Das ist, keine Ahnung, was assoziiert bei mir irgendwas anderes als so eine alte Schreckschraube, die irgendwie ihre Geschichte zum 18. Mal an irgendwem auslässt.
Ja, das nervt halt dann doch ein bisschen. Okay, wollen wir uns nicht damit darüber weiter ärgern. Wie viele Punkte gibst du diesem fantastischen Meisterwerk?
3, dafür, dass ich mich ein paar Mal erschreckt habe.
Wow.
Ja.
Dann trage ich das mal ein. 3 Punkte vom Herrn Krüger. Droge der Wahl, was gibt's?
Das ist schon ein viel besseres Thema. Was hat's?
Wo wir jetzt gerade dabei sind. Ich muss ja zugeben, ich habe schon angefangen zu trinken, weil mein Gimlet einfach zu nass wird mittlerweile.
Ja.
Martin Miller Westburn Strength mit Roses Lime Juice im Verhältnis von großzügigen 6, irgendwas zu 1,5.
Mhm. 1,5, okay. Ich habe eine Flasche Weißwein. Und zwar aus dem fantastischen Weingut Wittmann. Ein 2012er Silvaner Trocken. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal in der Sendung getrunken habe. Ich habe, nachdem ich den zum ersten Mal getrunken habe, noch einen ordentlichen Hieb Flaschen nachbestellt. Der ist nämlich fantastisch.
Ah, das heißt, du hattest heute Abend besucht, habt die Flasche aufgemacht und jetzt trinkst du die Reste.
Richtig. Wir haben damit gekocht, dann gegessen.
Oh, was gab's?
Lachs mit Kartoffeln, ein bisschen Salat dabei. Und einer Zitronensahnesoße, in der auch der Weißwein war. Ja, es war sehr schön.
Das klingt nach einem Date. Ihr habt Tatort geschaut, wie ich auch.
Ja. Also ich meine, so ist das halt mit einem Date, ne, wenn man dann danach hier alleine sitzt und
Podcast. Ich wollte nicht weiter auf das Date eingehen, ich wollte direkt den Tatort überleiten, aber wenn du nochmal über das Date reden willst, unsere Hörer möchten sicherlich auch gerne deine Erfahrung beim Daten mitbekommen, oder, liebe Hörer?
Ja,
nö, sie ist interessiert keine Sau.
Ah, da hast du TED-Abstimmung gemacht. Das ist aber schnell gegangen.
Ja, das geht schnell hier.
Wenn wir wieder live senden würden, wir haben ja letzte Woche live gesendet, es gibt so Webseiten, wo man so TEDs machen kann.
Echt?
Ja, können wir so Live-Umfragen unter den Hörern so TED machen.
So, jetzt geht er schnell auf die Seite und dann könnt ihr mit TEDen und dann.
Ja, die postest du den Link in den Chat, dann klicken die da und dann machen sie TED und dann 3 Minuten später guckst du dir die Auswertung an.
Ja, aber man kann ja auch einfach, die Leute sollen Ja und Nein reinschreiben.
Du musst selbst zählen und gucken und machen.
Ja, das schaffe ich.
Ja. Muss ich wieder drüber, über Brücken reden und so. So, ich trinke jetzt mal hier den Herrn Wittmann.
Während ich schon die Überleitung mache zu dem gerade eben vergangenen Tatort, das bringt uns immer in die große Schwierigkeit. Sonst ist es ja immer so, dass wir der Wein ist toll. Normalerweise haben wir so 1, 2, 3, 4, 5 Tage Zeit, um über diesen Sneakfilm nachzudenken. Und wenn wir jetzt gerade Tatort geschaut haben und dann direkt podcasten, Das ist immer sehr schwer für uns. Der Erich vom Kinocast, die sprechen ja mit direkt nach dem Kino über den Film. Aber ja, wir haben, das ist nicht so unsere Stärke.
Ja, das stimmt. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also.
Wir sind in Leipzig.
Wir sind in Leipzig. Und immerhin, ich bin ja auch immer ein großer Fan von.
Habe ich dir schon mal erzählt, dass meine Oma aus Leipzig kommt?
Nein. Ich weiß, dass der Christoph irgendwie Verwandtschaft da im südlichen Teil der neuen Bundesländer hat, sage ich mal ganz vorsichtig und grob umkreisend.
Wittenberg, oder?
Ja, das ist da irgendwo.
Ja.
Nee, also ich bin kein großer Freund des sächsischen Dialekts, aber ich bin ein großer Freund davon, wenn sie im Tatort ortsansässige Dialekte verwenden und nicht alle Leute immer Hochdeutsch reden. Vor allen Dingen, wenn wir dann schon so diese Ortssprünge reinmachen.
Ja, hier, das finde ich auch super.
Hier ist es immerhin so, dass diese SEK-Leute, die das Haus gestürmt haben, die haben richtig schön sächsisch geredet.
Das war super.
Räumfrei, hier linksfrei. Das war schön, das fand ich gut.
Und ich muss auch sagen, Martin Wuttke heißt der Hauptdarsteller.
Ja, der hat den schon Hitler gespielt in Inglourious Basterds.
Echt?
Ja, das Siehst ist der gute Hitler aus Inglourious Basterds.
Okay.
Der am Ende Hitler schön erschossen gut. wird.
Ah ja.
Also nicht der gute Hitler im Sinne von guter Hitler, sondern gut gespielter Hitler, wollte ich sagen. Bevor jetzt hier irgendwie einer Hass.
Ja, da muss man ganz, also bei den Themen muss man ganz vorsichtig sein.
Ja, ja. Was war es bei Loriot? Frauen und noch irgendwas? Zwei ganz heiße Eisen. Frauen und Hitler, sage ich jetzt mal. Ist egal, ist ein blöder
Referenz. Das wird immer schlimmer.
Keiner versteht. Zwei ganz heiße Eisen. Ganz heiße Eisen, was wir da anpacken. Ja, sprich
was
weiter.
Was wollte ich denn jetzt sagen?
Martin Wuttke.
Und den anderen, der zum Ende hin verhaftet wird. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der spielt auch immer den Bösen. Der spielt den auch so gut.
Uwe Bohm oder sowas heißt er, glaube ich.
Kann sein, ja. Ja.
Ich guck mal.
Der ist auch immer sehr unangenehm, aber ich sehe ihn sehr gerne.
Ja, also nicht zu verwechseln mit Uwe Boll. Ja, Uwe Bohm, ich hab's gehört. Uwe Bohm heißt er. Ein Hamburger. Ja, nicht mit Uwe Boll verwechseln, das ist, tut ihm Unrecht. Ich gebe dir recht, Uwe Bohm, er sieht meine Begleitung hier, die bei Tatortbegleitung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die mich hier begleiten muss und mir die Kekse reicht, wenn ich Tatort gucke.
Date.
Sagte, oh, nicht der schon wieder. Immer wenn der zu sehen ist, dann weiß man sofort, dass der es war. Der spielt immer den Bösewicht. Wir wollen jetzt nicht verraten, du hast gesagt, er wird verhaftet, aber wir wollen nicht verraten, was da jetzt im Endeffekt, wer jetzt was war. Aber der ist so ein typischer deutscher Bösewicht und das macht er schon verdammt gut.
Ja, aber da kommt gut.
Schon wieder mein Pet-Peeve mit deutschen Tatort-Inszenierungen. Er war ein Schauspieler. Wuttke ist ein Schauspieler.
Ja.
Über die Tussi wollen wir mal jetzt gar nicht groß diskutieren.
Tomala.
Was habe ich auf Twitter gelesen? Ein Gesichtsausdruck für alle Szenen. Ich nicht ohne meine Schnute.
Vielleicht sollte die nach Hamburg umziehen und mit Schweiger zusammenspielen. Ach, egal. Entschuldigung.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls, der Rest, die ganzen Nebendarsteller, die ganzen, alles irgendwelche Laiendarsteller. Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Was reden die da für Dialoge? Das ist grauselig. Und dann die Kamera, bitte, Herr Giesbert. Bühne frei. Wie fandst du die Kamera?
Bewegt, möchte ich sagen.
Bewegt, ja. Mich hat das auch bewegt. Ich habe mich aufgeregt.
Ja, ach, pff, oh ja. Aber mich hat dafür dann die Story doch irgendwann gehabt und dadurch, dass dann doch viele Charaktere waren und ich wieder verwirrt war, um die Einzelnen zu erkennen und voneinander zu unterscheiden und wir mussten dann mal auch kurz Rücksprache halten. Wer jetzt wie wo, wer ist jetzt, wieso, wer weiß, wer ist jetzt wie fest? Ach, jedes Mal das Gleiche.
Schön,
von daher hatte.
Ja? Sorry. Bei den Charakteren, ich fand es ja schön, es ist jetzt zwar nicht Leipzig, sondern also nicht. Pegida ist in Dresden, ne?
Ja.
Legida ist in Leipzig.
Mhm.
Der Bösewicht hieß Bachmann. So wie dieser Pegida-Gründer. Na egal.
Mhm. Aber der Film wurde offensichtlich vor der Gründung von Pegida gedreht.
Ja, es war auch kein
Nazi. Weil da war Sommer.
Ja, war auch kein Nazi. Ist jetzt auch egal. Fand ich nur lustig irgendwie. Ich glaube, er hieß auch nicht Lutz. Ist auch wurscht. Aber ja, da schließt sich die Dings zu Hitler wieder, wenn du verkleiden.
Oh Gott.
Jetzt habe ich den Herrn Giesbert aus dem Konzept gebracht. Du warst bei der Kameraarbeit.
Ich war bei der Kameraarbeit, ja. Also die Story hat mich so sehr gehabt, dass ich mich nicht genug über die Kamera aufregen konnte, dass sie mich aus dem Konzept gebracht hätte. Von daher, ja, es war sehr viel gewackelt und es war auch sehr viel so unnütze Bewegung. Also ich kann es nicht leiden, wenn die Kamera sich bewegt und es ist offensichtlich keiner da, der die, wo es einen Grund gibt, die Kamera zu bewegen. Irgendwie, die laufen in den Sonnenuntergang rein. Gibt es einfach keinen Grund, dass die Kamera sich bewegt, weil die Kamera fährt denen nicht mal hinterher. Das heißt, sie könnte denen auch nicht mal hinterher getragen werden oder sie fährt vor denen weg, also dass sie weggetragen wird oder dass einfach eine Gruppe von anderen Menschen da ist oder dass wir eine Actionsequenz haben. Ja, mein Gott, wenn du eine Actionsequenz hast, dann kannst du auch mal eine bewegte Kamera haben, wenn die so immersionsmäßig da mit drin sein soll. Aber weißt du, den Weitwinkel, den die da drauf hatten in dieser Einstellung, wo die in den Sonnenuntergang laufen, da, also da halte ich sogar die Kamera ruhig.
Den zu verwackeln, da musst du schon echt dran robben.
Da ist halt schon echt, weißt du, da tanzt ich einen halben Durchgang von uns. Und da bewegt sich noch nichts. Also echt. Ja,
und dann diese Dialoge, wenn du dann, manchmal hast du so Szenen gehabt, wo ich dachte, das ist schön gemacht. Zum Beispiel diese Sache mit dem Erhängten, wo er dann so anfängt zu untersuchen und so ein paar Details zusammenträgt, warum der vielleicht sich selbst erhängt hat, vielleicht aber auch nicht. So muss man ja mal gucken, ob das nicht unter Umständen gefaked wurde. Und das ist schön gemacht gewesen. Auch die Erklärung, was er dann für Indizien gefunden hat und wie er das dem Zuschauer vermittelt. Aber dann sind so andere Szenen drin, wo ich denke, warum erklären sich die Polizisten gegenseitig ihre Polizeiarbeit? Das machen sie nicht, weil der andere zu doof ist, sondern weil der Regisseur keine Mittel findet, uns zu vermitteln, was Phase ist. Also lässt er sich die einfach erzählen. Wir hängen zwei Leute an ihn dran. Es geht dabei darum, zu sehen, wo er hingeht und was er macht. Ja, nee, klar, worum geht's denn sonst, wenn ich zwei Leute an ihn ranhänge? Dann
da kriegst du ja eh einen Rappel.
Möchten
dafür,
wir sehen,
ja,
was er für Kekse kauft? Oder hallo? Und das erklärt er dann in der Sitzung. Da sitzen nur Polizisten am Tisch und er sagt, wir müssen den beschatten, zwei Mann werden an ihn rangehängt und dann erklärt er den anderen, wozu so eine Beschattung da ist. Hä?
Das, und, also ja. Gut, aber das müssen wir dem Drehbuchautor dran lassen.
Ja, und da tut mir dann der Wuttke auch so leid, weil der war es in dem Augenblick, dem man diese Zeilen aufgeschrieben hat, der eigentlich, ja, hatten ihn neulich in dem Film in einem der letzten Filme mit Philip Seymour Hoffman. Der hat diesen Trinker gespielt in The Most Wanted Man auch.
Ja.
Eigentlich wirklich ein Schauspieler, der weiß, was er tut, und dann schreibst du ihm so eine Zeilen hin, der arme Mann, das wird doch völlig verheizt, das ist doch nicht nötig. Ja, und es war halt sehr blutig auch, ne? Das fand ich eigentlich ja irgendwie positiv, weil der hatte mal so ein bisschen so eine raue Kante in der Tatort.
Ja, das war super. Also das war schon, hat schon richtig richtig Dampf gehabt.
Und diese Szene, die so ein bisschen so in Richtung Horrorfilm gehen sollte, wo sie am Telefon ist, während irgendwie der Einbrecher kommt, ja, das fand ich ein bisschen so, ja, jetzt machen wir mal hier einen auf Horrorfilm und ganz schlimme Axtmördernummer. Es erzeugt natürlich Spannung, aber ich fand es irgendwie, ich musste mehr lachen, ich konnte ihn nicht ernst nehmen, die Szene. Es war mir irgendwie zu albern.
Mhm.
Naja. Aber gut. Auch dieses an den Fenstern rumgeruppel da irgendwie. Das war, also, da war die bewegte Kamera okay.
Ja, genau, da war die Kamera in Ordnung, aber es war halt so, oh ja, komm, also.
Ja. Naja. Was würdest du an Punkte geben, wenn du müsstest?
6.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Besser als Durchschnitt, aber ja. Der Abstand zu dem 9,5 Punkte, 10 Punkte Tatort aus Wiesbaden neulich ist einfach zu groß.
Ja, gut, das war ja Kunstfilm-Tatort. Der ist außer der Reihe.
Den muss ich mir auch demnächst wieder angucken. Den habe ich auf der Festplatte gespeichert und werde ihn demnächst mir nochmal reinziehen. Den fand ich so toll.
Der war echt ganz nett, ja. Gut.
Ganz, ganz nett.
Ja, nur was wir sagen.
Das erinnert mich an unseren Trainer heute so. Ja, das, was ihr jetzt gerade eben gemacht habt, war nicht ganz so schlecht. Ja, Alter, war es scheiße oder war es gut? Können wir damit aufs Turnier gehen? Nee, war schon eher scheiße. Ja, man sagt doch auch.
Ja, das ist, wenn
sei doch nicht so politisch korrekt und freundlich. Komm, sag uns, wenn es kacke ist. Können wir mit umgehen?
Ja, aber du vielleicht, weil du Jahre von hartem Training in Bundesliga-Mannschaften hinter dir hast, wo du vielleicht einen etwas raueren Umgangston gewöhnt bist, aber vielleicht sind da ja auch zärtere Gemüter dabei, die dann irgendwie nächste Woche nicht mehr kommen und dann habt ihr plötzlich keine Formation mehr, weil irgendwer damit nicht umgehen kann.
Ja, okay, gut, dann schon.
Weiß man ja nicht.
Ja.
Ja, es war Valentinstag. Was hast du gemacht, außer diesen Film zu gucken, der da auf der Liste steht?
Nix, gar nix.
Okay, gut. Aber du hast zumindest so weit der Sache nachgegeben, dass du diesen Film angemacht hast. Erzähl.
Es kam halt sonst nichts anderes und Bundesliga war vorbei. Aber wir haben das Ende vom Eintracht-Spiel geguckt, was uns sehr fröhlich gestimmt hat. Jetzt unsere Schalke-Hörer nicht so, aber
wie ist es denn ausgegangen?
1-0 für die Eintracht.
Aha, okay.
Ja.
Ich habe nur die Choreografie der Kurve, der Eintracht-Kurve gesehen. Die war ja überall verlinkt heute im Facebook.
Ja, die hat sich gefühlt jeder geteilt, oder?
Ja, irgendwie. Also ich nicht, aber ich habe sie ein- oder zweimal angeklickt und dachte, das ist ja immer dasselbe, nur aus anderen Blickwinkeln. Ja. Was ja irgendwie auch klar war, weil ich meine, warum sollte es nicht dasselbe sein, wenn die alle an dem Wochenende dieses Video teilen? Ja. Aber ja, es war sehr nett.
War schön.
Also Kurve in ein großes Eintracht-Logo verwandelt, choreografiert, ja. Mit sehr viel Gesang.
Ist gut.
Ja, also du hast geguckt einen Film namens Valentine's Day.
Ja.
Ich also traue mich kaum zu fragen, aber worum geht's?
Es um Pärchen, die den Valentinstag miteinander verbringen. Es erinnerte mich sehr stark die ganze Zeit an tatsächlich Liebe. Also auch so viele unterschiedliche Geschichten. Pärchen, die Probleme haben, die gelöst werden müssen. Pärchen, die keine Probleme haben, sich einfach nur darauf vorbereiten. Alte Pärchen, junge Pärchen, ganz frische Pärchen, schon ewig zusammen und dann doch auseinander oder vielleicht nicht Pärchen und so weiter und so weiter. Extrem hochkarätig besetzter Film. Also irgendwie, ich hatte das doch vorhin dir schon vorgesungen, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Patrick Dempsey, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Julia Roberts, Queen Latifah, Ashton Kutcher, also so gefühlt alle. Also das ist ein sehr großer Anteil. So, warte mal, den kennst du doch auch, der war doch sonst der und der oder so. Und, ja. Okay. Die Story kriege ich nicht genau. Ich habe zwischendrin auch, muss ich ehrlich sagen, ein, zwei Photoshop-Videos geguckt oder Fotografier-Videos, weil es mich dann doch nicht so begeistert hat und habe da mal was zu essen organisiert und so weiter und so. Also auch die Jenny hat nicht so aufmerksam zugeguckt. Von daher, aber es war einfach so ein nettes Filmchen, was einfach eben dieses tatsächlich Liebegefühl versucht zu transportieren, aber es nicht so gut schafft, weil es alles zu heil und zu nett ausgeht ohne Grund. Also das ist so ein bisschen so, ja okay, jetzt fliegen wir noch den zusammen und wir fliegen noch das und wir machen das noch gut und das wird auch noch und das auch noch und aber also das auch noch und dann nehmen wir alles noch. Und dann machen wir noch irgendeinen lustigen Gag mit Julia Roberts, die auch dann Julia sich nennt irgendwie in so einer Nebenrolle. Ja, gut.
Okay. Wir hatten ja früher... Also
sie heißt irgendwie anders, aber sie gibt sich dann irgendwie mal so einen Namen. Wie heißt sie? Julia. Ich bin ihre Kellnerin. Julia. Ach so, ja gut, danke. Super Scherz.
Wir hatten ja früher in der Pinken Bar dieses hervorragende, von uns leicht modifizierte, humoristisch gemeinte Plakat an der Wand hängen. Poster. Von dem Film Atemlos, den wir, glaube ich, zu talentlos umgelabelt hatten. Und ich sehe gerade Taylor Lautner, seines Zeichens Hauptdarsteller,
ja,
dieses
Machwerk. Der spielt auch
hier
mit. Aber der leuchtet nicht.
Nee, das ist ja, ist das Taylor Lautner?
Ach nee, das ist der Werwolf. Habe ich gestern, den Scherz habe ich gestern schon gemacht und der ist kaputt gegangen.
Wollte gerade sagen, war doch gar nicht
der Leuchter. Wer ist der Werwolf?
Der Leuchter. Der Leuchter, Heini, war jetzt auf der Berlinale. Mhm. Und er hat sich jetzt so einen ganz fiesen Hipsterbart zugelegt, glaube ich.
Apropos Berlinale, wie findest du, dass das Taxi gewonnen hat?
Ich habe darüber nur an einen Bericht gesehen, der von der Berlinale kam, dass dieser Film gewonnen hat und auch nur über diesen Film so ein bisschen was. Würde ich gern gucken, aber ich weiß da nicht darüber.
Ist krass, mit einem USB-Stick aus dem Land geschummelt angeblich. So. Wow.
Krass, okay.
Schon ganz gut. Also, ja, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen. Ich habe eine etwas längeren Bericht auf bei der Kulturzeit gesehen. das ist sowieso eine Sendung, die ich mal allen unseren Hörern ans Herz legen möchte. Wenn ihr zufällig vor 8 Uhr abends Fernsehen schauen müsst, weil ihr irgendwie Abendessen wollt und nicht mit eurem Partner reden müsst oder möchtet oder so, keine Ahnung, Dreisat Kulturzeit, ab nach den ZDF-Nachrichten bis an die ARD-Nachrichten ran. Fantastisch. Man hat das Gefühl, man wird mit Kultur vollgepumpt.
Gepudert.
Das macht sehr Spaß. Ja, ist schön. Also aber auch so irgendwie 5-Minuten-Bericht oder 8-Minuten-Bericht über irgendeine Ausstellung, die du garantiert nie besuchen wirst, aber du weißt jetzt, es gibt diese Ausstellung.
Okay. Ja, ich habe früher auch öfter mal noch Kulturzeit geguckt, aber mittlerweile weiß ich nicht, weil ich den Fernseher nie anmache, erwische ich das auch nicht mehr.
Ja, wir machen es jetzt öfter auch absichtlich rein so. Ach, guck mal, kommt Kulturzeit, wollen wir das nicht? Ja, okay, dann gucken wir Kulturzeit.
Vielleicht sollte ich das auf meine automatische Downloadliste bei Mediathek View schalten. Das wäre.
Das kriegst du halt jeden Wochentag eine Dreiviertelstunde drauf geblasen.
Man muss dann vielleicht irgendwie mit dem Löschfinger auch ein bisschen freigiebiger werden.
Ja.
Dass man dann irgendwie nur jede zweite guckt.
Ja. Oder so, genau.
Gut. Ja. Kommen wir zu den nicht Bewegtbild-Themen. Da steht eine, die mich sehr interessiert. Und unsere Hörer vielleicht auch. Der Herr Giesbert hat ein neues Auto.
Das ist sehr richtig.
Was ist es geworden und wie kam es dazu? Erzähl.
Ich arbeite ja in einer Firma, die sich mit dem Management von Fuhrparks befasst. Wir schauen uns gegenseitig per FaceTime zu, wie wir podcasten. Gerade habe ich gesehen, dass der Robert das Mikro weggeschoben hat. Das heißt, er stellt sich jetzt darauf ein, dass ich einen längeren Monolog führe.
Ich ziehe es nochmal kurz ran. Ja, bitte für deinen Monolog. Ich habe mich gerade mit meinem Glas Wein zurückgelehnt und jetzt schiebe ich das Mikro wieder weg. So.
Ja, genau. Also, Fuhrpark Management Unternehmen und wir haben auch eine Abteilung, die sich mit dem Verkauf von Fahrzeugen befasst. Also, die nennen sich Remarketing, warum auch immer. Dort gibt es natürlich so ein paar Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Autos kaufen und verkaufen. Und natürlich ist der Unfall von meinem Auto und so weiter. Alle Autothemen sind ja bei uns immer groß, weil mich auch das nicht so interessiert. War natürlich ein großes Thema mit dem Auto.
Hören deine Arbeitskollegen das hier?
Weiß ich nicht, vielleicht der eine oder andere, aber es macht nichts.
Okay.
Die wissen alle, dass mich Autos nicht interessieren.
Also du hast quasi die Power deiner Firma dazu benutzt, an ein neues Gebrauchtwagenfahrzeug zu kommen, oder wie?
Ja, genau. Also mit dem habe ich ein bisschen darüber gesprochen, so hier, neues Auto, so die Richtung. Ich bin ja bisher Erdgas gefahren, aber es gibt im Moment von Volkswagen und auch sonst keinen Erdgas-Kombi, der mir gut gefällt. Es gibt ein Passat-Erdgas, der aber wohl mehr in der Werkstatt steht, als auf der Straße fährt. Haben ein, zwei Händler zu uns gesagt, die auch ganz guten Draht zu den Kollegen haben. Also deswegen kam der für mich nicht in Frage und andere gab es irgendwie auch nicht so, wo ich sage, oh ja, cool, den möchte ich. So bin ich dann doch wieder beim Golf-Variant gelandet, also bei dem Kombi-Golf gelandet und habe mir dort dann im Endeffekt einen 7er Golf gekauft, also das aktuellste Modell, der ist jetzt 13 Monate alt, das Fahrzeug war 14 und hatte 25.000 Kilometer drauf, ist also ganz cooles Kombination.
Kombi?
Und Kombi, wieder Kombi, genau.
Also jetzt auch die langen Version, nicht den normalen. Der Golf ist ja immer so ein Kombi-artiges Ding, aber du hast den langen.
Genau, hatte ich ja vorher auch.
Okay, ja.
Ja, das war ja auch ein Kombi. Und jetzt als Diesel. Und den habe ich am Freitag in Mönchengladbach abgeholt.
Farbe?
Dunkelblau Metallic.
Ah, wie dein alter auch.
Ja, ich glaube nicht, dass der Metallic war. Der war eher dunkelblau, grau.
Das war, weil du den nie gewaschen hast.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Schau dir an, wie schön der noch ist. Der muss jetzt so schön und sauber bleiben. Ja, ist ein Auto.
Und richtig Umf, also die neuen Diesel, die haben ja richtig Power. Wie viel PS hast du da?
Nee, ich habe den kleinsten. 77 kW, wie viel PS sind das?
105? 105 wahrscheinlich. Ja. Ich könnte das jetzt ausrechnen, aber warte, ich
rechne das aus. Brauchst du nicht ausrechnen, das
macht ja wieder unsere Leitung. Ja, es sind 105. Ich bin den 7er Golf einmal als Mietwagen gefahren. Ich glaube, meiner hatte ein bisschen weniger PS noch.
Das gibt's nicht, das ist der kleinste.
Nee, das war kein Diesel. Ich war sehr sauer auf die Autovermietung. weil die, ich wollte eigentlich ein Auto, mit dem ich, sagen wir mal, nicht den Berg rückwärts wieder runterrolle, weil ich hatte es ein bisschen eilig und ich wollte durch halb Deutschland und dann geben die mir so eine Karre, Benziner, ich glaube 1,2 Liter oder 1,1 oder irgend so ein Ding, was nur Drehorgel ist und trotzdem nicht vorankommt und Sprit trinkt wie die Sau.
Ja, fürchterlich.
Und so, also da war ich ein bisschen stinkig, aber so den 7er Golf als Fahrzeug habe ich trotzdem so ein bisschen kennengelernt. Und es ist ja, ich meine, das ist Golf, ne? Das ist einfach immer, da tickt jetzt bei mir nicht unbedingt, blüht die Emotion nicht über, aber es ist so perfekt irgendwie. Also
genau,
das machen
da ist, einfach, da ist halt nicht da ist mehr halt viel.
Alles, was alle Schalter sind an der richtigen Stelle. Das Display, also die, gut, über diese Entertainment-Systeme kann man als Apple-Fanboy sowieso immer nur schockiert daneben sitzen, aber selbst in
diesem, ich habe mein Telefon sofort gesynkt gekriegt, was ganz cool ist.
Ja, aber sag mal, die Bedienoberflächen und wie das Ding reagiert und wie lange es braucht, um auf den Knopfdruck zu reagieren, da sind wir schon anderes gewöhnt. Also,
fang nicht damit an, bitte.
Aber
Ich habe jetzt sogar das Piepsen angelassen, damit ich weiß, ob er reagiert, ob er es mitgekriegt hat oder nicht.
Ja, also da
ist ja sonst immer als erstes ausschalten.
Sehr viel,
piepsen darfst du nicht.
Sehr viele Magen.
Ja.
Aber selbst unter denen, wenn du dann mal irgendwie so ein Onscreen-Menü von teilweise von anderen Herstellern oder so siehst, das ist ja noch zum weiter davonlaufen. Also ich bin jetzt gerade noch keine aktuelle S-Klasse oder 7er BMW gefahren, vielleicht wartet da eine Überraschung auf mich, aber so im Durchschnitt.
Na, es dauert halt bei Fahrzeugen immer viel länger, bis es da ist, weil es halt einfach viel länger getestet werden muss. Weißt du, Apple schiebt halt einen Patch nach, aber wenn dein Mercedes dir irgendwelche Quatsch anzeigt oder keine Ahnung,
hey, don't get me started.
Halt blöd.
BMW schiebt jetzt auch einen Patch nach und die Art und Weise, wie sie das machen, da möchtest du nicht drüber nachdenken.
Okay, dann lieber nicht. Was ganz lustig ist, ich habe so eine automatische Handbremse. Das heißt, wenn man steht und alle Füße wegnimmt, dann zieht er die Handbremse an. Das ist ganz lustig.
Hast du denn noch eine richtige Handbremse oder nur noch einen Knopf?
Nee, ich habe so ein Schnippelchen, so blieb,
ein kleines Hebelchen. Ja, genau. Ich glaube, das hatte der damals nämlich auch. Mhm. Damit ist lustiges Driften im Winter auch passé.
Ja, leider.
Ja.
Na gut, aber bei unseren Witterungsverhältnissen hier, wann hast du denn das letzte Mal gedriftet? Siehst du? Ich glaube, da hatte ich noch meinen schwarzen.
Kannst du dich noch erinnern, wo wir so lustig auf dem Parkplatz vom Kinopolis umeinander rumgedriftet sind?
Oh, das war so geil. Mit Martin noch, gell? Oh, das war so lustig.
Ja, und eine Minute, nachdem wir weggefahren sind, ist die Polizei gekommen.
Ja, genau.
Du sagst ist, weil wir hätten keine Sekunde später aufhören sollen.
Ja. Oh, weil die Faxen da hinten gemacht und dann fährst du so zurück und dann kommt die Polizei angerollt.
Ja, weil da standen so die ganze Zeit diese Sicherheitsleute vom MTZ und haben uns zugeguckt beim Driften.
Ja.
Ich will niemanden verdächtigen, aber vielleicht hängt das Auftauchen der Polizei auch mit der Anwesenheit dieser Person zusammen. Vielleicht.
Ja, kann durchaus sein. Nee, aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem. Er hat auch so Navi-System drin und kann mit meinem Handy reden und so ein paar schöne Sachen. Das ist ganz gut. Schaltung, also keine Automatik habe ich gekauft.
Du musst also jetzt nicht mehr mit den Knöppeln in den Ohren fahren, sondern du kannst deine Podcasts direkt über die Anlage laufen lassen.
Ja, was total geil ist.
Das ist schon ziemlich großartig, ja.
Ja, vor allen Dingen, der singt sich halt dann so direkt. Also so, du setzt dich rein und
musst nichts machen, das macht Pling.
Machst Entertain an und geht los.
Ja,
also,
ja, so gehört sich das ja auch.
Das ist gut, ja. Und CD-Dings und zwei SD-Karten-Slots, was auch irgendwie ganz cool ist.
Einer für die Navi und einer für die Musik, oder wie?
Genau. Und okay. Eine USB-Schnittstelle. Eine USB-Ladedings. Also brauchst du nicht mal so einen Zigarettenanzünder, sondern steckst einfach das Kabel rein.
Sehr gut. Was ich immer witzig finde, ist bei uns in der Firma, wir haben teilweise so Firmenwagen, wo dann natürlich mehrere Kollegen ihre Bluetooth-Handys da rangepaart haben. Und das ist dann immer der Battle, wenn mehrere Kollegen gleichzeitig zu zweit zu einem Termin fahren. Irgendwie steigen sie dann beide ein. Und das ist die Frage, wessen Telefon hat ihn zuerst? Das finde ich immer schön. Sind immer so Battles, so ich steig mal zuerst ein, lass den anderen am Kofferraum fummeln, dann ist die Chance höher, dass mein Telefon ihn zuerst hat.
Genau, das Handy schon mal auf den Beifahrersitz werfen und dann in den Kofferraum gehen.
Ja, oder so. Wobei ich glaube, der fängt erst mit dem Pairing an, wenn du den Schlüssel reinsteckst.
Ach so, ja gut. Ja,
insofern.
Stimmt, ja, das kann gut sein, ja.
Naja.
Das ist halt echt cool, wenn du gerade irgendwie was hörst und wir sind gefahren, haben Musik gehört. Ausgemacht, natürlich, da macht er alles aus, Handy geht auch aus. Und dann gehst du irgendwo hin, machst irgendwas, steigst wieder zurück ein, er singt wieder und verbindet sich wieder und spielt weiter.
Ja, yeah, aber das, ich meine, das hat es früher auch gemacht. Wenn eine CD im Laufwerk war, hat das genauso funktioniert.
Man will ja, ja nicht, aber das ist halt mein Handy, was ich in der Hosentasche habe. Das ist irgendwie schon mal ganz anders.
The future is now.
Ja. Das war gerade ein lustiger Artikel auf Spiegel Online zu dem Thema, was so die Zukunft bringt und so. Naja.
Aha. So, habe ich noch nicht gelesen. Ja, gut. Also, der Herr Giesbert ist fündig geworden. Es ist kein Erdgas-Auto, aber er fährt weiterhin Golf.
Genau. Und ich muss sagen, die gegnerische Versicherung, es war, kann man ja mal sagen, wenn die gut war, die Huck Coburg hat entgegen aller Befürchtungen aller Leute in meiner Umgebung und auch einiger unserer Hörer rechtzeitig alles bezahlt, was sie angekündigt hatten und sich echt sehr nett um mich gekümmert. Schüttet den letzten Tropfen in das Glas und bringt dann noch den Rest aus der Flasche raus.
Verrat doch nicht über alles, Menno. Ja. Jetzt habe ich hier die Flasche auch noch gegen das Mikrostativ gehauen.
Das macht nichts.
Ja, da unten steht noch der Whisky von letzter Woche.
Jedenfalls muss man das schon mal sagen. Das war schon ganz gut.
Also Leute, wenn ihr Unfälle baut, guckt vorher, mit wem der andere versichert ist. Wenn da ein Hook-Aufkleber hinten auf der Heckklappe ist, dann könnt ihr da hinten drauf. Nein, das habe ich nicht gesagt.
Nein, nein, dann könnt ihr dafür sorgen, dass er euch drauf fährt. Weil
richtig, dann überholt ihn und sorgt dafür. Habe ich alles nicht gesagt?
Hab ich jetzt die Hörer, die uns beim Autofahren hören, latschen jetzt einfach voll rein. Boom.
Ja, und der Bob hat es gesagt. Nix da. Ihr fahrt alle vorsichtig, aber die Huck Coburg ist, das ist jetzt natürlich auch keine Empfehlung, sich bei der Huck Coburg zu versichern, weil ehrlich gesagt, ob der andere die Kohle kriegt, das ist ja dann auch nicht mein Problem. Ich habe ja dann andere Probleme, wenn mein Auto am Arsch ist.
Ja gut, aber wenn du Vollkasko hast, kriegst du ja auch Geld von denen und dann möchtest du ja auch genau das haben.
Ja, weil du hast ja nicht getestet, ob die zu ihren Vollkasko-Kunden nett sind. Das ist eine ganz andere Abteilung. Da wohnt da arbeitet irgendein anderer Abteilungsleiter und der ist mega grumpy oder so. Keine Ahnung, das wissen wir ja alles nicht.
Ja, genau. Aber das war wirklich, also kann man ja mal sagen, wenn da auch was gut läuft.
Ja, absolut.
Ja.
Okay. Nächstes Thema. Schon wieder der Herr Giesbert.
Ja, es gibt noch was Neues. Ich bin mal wieder Onkel geworden.
Der Onkel Giesbert.
Ja.
Was, wer, wie, warum?
Mein Bruder hat eine kleine Sarah bekommen.
Ah, sehr schön. Da weiß ich noch gar nichts von. Da muss ich mir mal eine SMS schreiben.
Ja, das machen wir. Ja, am letzten Dienstag. Also sehr geplant war Kaiserschnitt, weil das Kind falsch rumlag.
Aha, Sarah weiß also nicht, wo oben und unten ist.
Ja, genau. Ja, und ihre Schwester Lea kümmert sich rührend um sie. Ist total goldig. Die geht dann immer hin und streichelt sie kurz. Und so. Und du darfst das Baby nicht halten, das ist mein Kind.
Ja, sagt sie zu wem? Zu dir?
Zu mir?
Zu allen?
Auch zu ihrer Mutter. Ja. Nee, also sie ist die stolze Großschwester und so.
Du hast sie jetzt 9 Monate getragen, jetzt ist es mein Kind. Geh weg.
Genau, jetzt ist meins. Ja, nein, ist nicht.
Tja, ja, ist doch schön.
Und sie erzählt auch immer, dass das Kind weinen würde und mein Bruder meint so, nee, die weint überhaupt nicht. Also sie weint mal kurz, wenn sie Durst oder Hunger hat und sonst ist die friedlich und schläft und guckt ein bisschen und das war's.
Ja, was die ja Lehrer erzählt Anfang immer, so machen. Die erste Zeit sind sie ja noch ruhig und dann geht's los.
Genau. Frag mal die Claudia. Ich habe neulich mit der telefoniert. Das war... Sie würde auch schon viel öfter und eher in die Sendung kommen, aber sie kommt bald wieder, hat sie gesagt.
Ja, das hast du letzte Woche, glaube ich, unseren Hörern schon weitergegeben.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich wollte mich nicht wiederholen.
Onkel Giesbert.
Ja.
Warum kommst du eigentlich so selten mit in die Sneak? Was ist da los? Die ganzen letzten Folgen habe ich immer die Filme besprochen und du hast immer zugehört.
Ja, das stimmt, weil bei uns doch jetzt bald die Formationstanzsaison wieder losgeht.
Überleitung des Jahres.
Entschuldigung. Die hattest du doch schon vor 3 Wochen, aber ich habe schon wieder vergessen, was es war. Egal.
Die Turniersaison beginnt, steht hier.
Genau, ja.
Das heißt, ihr seid jetzt so voll im Vollgas-Training, weil ihr am Anfang gleich mega gut sein müsst.
Es wäre halt nicht schlecht, wenn du im ersten Turnier relativ weit oben bist. Es gibt Wertungsrichter, die nicht immer das genau werten, was sie sehen, sondern vielleicht auch manchmal das werten, was sie am letzten Turnier gehört haben, das passiert sein soll.
Achso, die gucken so auf die Liste und so, der oben kriegt 10 Punkte, der zweite kriegt 8, der dritte kriegt 6 und dann verteilen die das so runterwärts und haben gar nicht zugeguckt, weil sie zwischendurch sich einen Gin Tonic
das möchte ich, das möchte ich nicht sagen. Man hat manchmal den Eindruck, dass
ich kenne die alle nicht.
Ja. Ja, genau.
Ich behaupte einfach mal. Nein, also okay, ich verstehe.
Das ist halt dieses subjektive Ding. Weißt du, wenn du den letzten Sieger vom letzten Turnier ganz oben hin wertest, da kann dir halt keiner was. Wenn du den nach ganz unten wertest und sagst, der ist total scheiße, dann fragen die Leute so, ja, was hast du denn geguckt oder was haben die letzte Woche gesehen?
Ja, ich verstehe. Okay, das ist so ein bisschen wie auch die Erwartung, wenn du jetzt irgendwie gesagt kriegst, dieser Regisseur hat schon 7 Oscars bekommen und die Hauptdarstellerin ist irgendwie mit 48 goldenen Bären und 3-mal in Cannes und so. Und dann guckst du das und natürlich bist du dann vorbeeinflusst und sagst, es muss ja toll sein. Das ist, wenn ich es nicht verstehe, ist Kunst.
Genau.
Okay.
Ja.
Verstehe. Das heißt, sozusagen,
die Gefahr besteht natürlich immer ein bisschen.
Das Ziel ist also, am Anfang ordentlich einen hinzustempeln und dann ab da bergab segeln. Verstehe ich das richtig?
Ja, dann es nach Hause bringen.
Ja.
Aber weißt du, wir sind halt B-Team und damit so das Aufbauteam. Also
gut, was bedeutet denn B-Team? Ja. Das heißt, ihr seid in einer Liga oder in einem Turniermodus mit anderen B-Teams, die auch irgendwie A-Teams haben? Oder seid ihr, ihr kämpft da irgendwo und euer A-Team dümpelt da auch irgendwo rum?
Unser A-Team ist eine Liga höher. Also es ist wie, weiß ich nicht, bei der Eintracht Frankfurt die zweite Mannschaft.
Mhm.
Gibt es ja auch, die spielen ja auch irgendeine Regionalliga. Oder.
Aber eure
Liga
Gegner sind jetzt nicht alles zweite Mannschaften von irgendwelchen Ersten?
Nee, das sind... Ich glaube, fast nur erste und eine zweite oder so.
Weil ihr so hoch seid oder weil die alle so niedrig sind für das, was sie eigentlich können müssen?
Nee, wir sind alle in der untersten Liga. Also wir sind...
Das ist so eine Art Sammelbecken.
In der Oberliga, die halt in Hessen, Saarland, Thüringen... Nee, doch, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, so.
Meine damaligen ständigen Lieblingsgegner vom Curling-Club Schwenningen, gegen die ich oft gespielt habe und auch oft gewonnen, aber auch hin und wieder verloren habe, sind heute deutscher Meister geworden.
Echt?
Ja.
Du spielst diese Saison gar nicht mehr Curling, oder?
Nee. Also ich gehe ins Training und trainiere ein bisschen, aber ich spiele keine Turniere im Moment.
Okay.
Schade. Ich habe so ein bisschen, ja, also nachdem ich aufgehört habe, hart Turniere zu spielen, vor 2 Saisons, haben die nie aufgehört. Die haben immer weitergemacht und die haben sich echt professionalisiert und haben richtig, richtig Gas gegeben und haben viel, viel Zeit und vermutlich auch viel Geld reingesteckt. Okay. Und demzufolge ist es vollkommen verdient und freut mich auch sehr. Aber
das ist cool, du hast mal den deutschen Meister besiegt, also den heutigen deutschen Meister hast du geschlagen.
In der Situation war ich schon öfter. Also die Teams, die deutscher Meister geworden sind, habe ich fast alle schon mal besiegt, bis auf die Hamburger. Aber bei denen war es halt so.
Hast du jemanden wie den Cup?
Ja, Cup habe ich auch schon besiegt, klar.
Echt?
Ja.
Aber der spielt doch in einer ganz anderen Klasse.
Trotzdem habe ich schon mal gegen ihn gewonnen. Auch in dem kompletten Team, also das gibt's schon.
Krass.
Wenn wir da 10-mal gegeneinander, wenn wir 10-mal gegeneinander spielen würden, würden wir 3-mal gewinnen und er 7-mal oder so. Und deshalb ist er halt da oben und wir sind's nicht.
Okay,
aber
krass.
Gewonnen haben wir schon mal. Also, außer gegen Hamburg. Gegen Hamburg habe ich nie gewonnen. Die waren bei Olympia und... das ist so ein Team, ich weiß nicht, die haben uns nie gelegen, die habe ich nie platt gekriegt. Oder wir, muss ich ja sagen, ich sage immer ich, aber es ist natürlich eine Teamleistung und ich bin ja.
Ja, gut, wir müssen ja alle zusammen.
Klar. Aber Team Schwenningen und ich glaube, da hängt auch noch ein Teil Baden-Hils drin, wenn ich das richtig, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die alle herkommen, die wechseln auch so oft. War so unser Dauergegner, wir sind ja auf den Meisterschaften der Region West sozusagen, die Landesmeisterschaft, wo Hessen und Baden-Württemberg auch so ein bisschen zusammengewürfelt werden, mussten wir uns immer mit denen duellieren, wenn wir Landesmeister werden wollten oder Regionsmeister, wie es dann offiziell hieß. Und ich bin es oft genug geworden und die waren immer unser Erzgegner und die sind es natürlich auch oft genug geworden. Das war immer lustig.
Okay, ja, das ist aber cool, wenn man so, aber man schätzt sich dann.
Ja, auf jeden Fall. So. Wir haben auch immer danach ordentlich zusammen getrunken und viel gefeiert und so. Das ist alles andere als eine Feindschaft. Das ist eine liebevoll gepflegte Konkurrenz.
Okay, ja, das ist doch schön. Das, wenn ich mir überlege, da müssten wir so jemanden wie Braunschweig geschlagen haben früher.
Ja, aber ihr seid zumindest ihr seid zumindest oft nah dran gewesen, oder?
Das Beste war, dass wir mal Vierter waren. Das ist halt trotzdem noch Welten. Also es ist halt einfach, die tanzen einfach so viel krasser als wir.
Ja, das vereint uns ja. Das Beste, was wir insgesamt an Punkt, also an Platzierung erreicht haben, war bei uns auch, dass wir mal Vierter waren. Aber das heißt natürlich...
Das ist schon geil. Vierter auf der Deutschen, wenn du weißt, so, es gibt nur vier Teams in Deutschland, die sind besser als du.
Nein, du bist unter den besten vier. Es gibt natürlich drei, die besser sind als du.
Ja, meine ich ja. Also,
aber eigentlich willst du ja Dritter werden, damit du so eine Medaille dir umhängen kannst.
Oh, verdammt, so eine Medaille. Vor allen Dingen bei der deutschen, also normalerweise sind ja bei den, jetzt kriege ich meinen typischen Rant wieder, bei den deutschen Meisterschaften im Formationstanzen sind normalerweise immer das Finale übertragen worden. Das heißt, die besten vier. Außer in dem Jahr, wo wir Vierter geworden sind, da haben sie nämlich die ersten drei übertragen aus dem Standard und fünf ab einem Latein. Das heißt, wir sind wieder nicht drin gewesen.
Tja, bei uns ist es immer so, dass sie irgendwie gekommen sind. Da kommt dann irgendwie so die...
Der Steffen war doch mal im Fernsehen, den haben wir doch gesehen.
Ja, das war rein...
Ich weiß noch, da wart ihr in Hamburg irgendwann.
Ach so, ja, das gab's auch.
Da hat er Interviews gegeben und hat erklärt, wie Curling geht.
Ja, weiß stimmt. Noch. Aber sonst ist es immer so, dann kam über die ARD und hat auf dem Nachbar, auf der Nachbarbahn gedreht. Und am Ende waren dann immer nur Schnitte, wo im Hintergrund zufällig nicht wir zu sehen waren. Und dann denke ich so, ja, scheiß ARD. Dafür war ich mal im türkischen Fernsehen mit einem langen Interview.
Was? Du hast im türkischen Fernsehen ein Interview gegeben?
Ja, ich habe, da war ein Kamerateam vom türkischen Fernsehen, kam zu uns ins Training und hat sich, dieses war so eine Sendung zwischen, also da war ein Mann und eine Frau und die beiden haben Sport ausprobiert. Und das war immer so das Duell, wer kann es besser, sie oder er. Und dann mussten die irgendeinen Sport machen. Da sind sie zum Rudern gegangen, da sind sie zum, was weiß ich, zum Frisbee-Golf oder zum, irgendwelche Sachen. Die haben sich so seltsame Sportarten rausgesucht. Und natürlich passt Curling dann hervorragend in diese Reihe. Also sind sie dann zum Curling gekommen. Und dann haben sie beide halt Curling ausprobiert. Und das Kamerateam hat dann halt gedreht, wie sie sich angestellt haben. Und ich war halt derjenige, der in dieser Sendung sozusagen der Coach, derjenige, der sie da begleitet hat, war.
Aber warum denn in Frankfurt? Oder war es in Mannheim? Oder?
Nee, es war in Frankfurt. War halt ein Curling, also war halt ein Fernsehteam, was in Frankfurt basiert ist, aber das war für türkisches Dings. Also die haben auch immer auf Türkisch moderiert und haben mich dann gefragt, und ich habe dann auf Deutsch geantwortet und am Ende in der fertigen Sendung war ich dann untertitelt. Ich habe keine Ahnung, ob in den Untertiteln das stand, was ich gesagt habe. Das weiß ich bis heute nicht.
Hast du die Sendung gesehen?
Ich habe die Sendung gesehen, aber ich habe natürlich nichts verstanden. Außer das, was ich gesagt habe. Das habe ich verstanden. Aber von dem, was... Also ich habe auch die anderen Sendungen geguckt, wo sie beim Rudern waren zum Beispiel, habe ich mir angeguckt. Und ich habe immer nur verstanden, was der deutsche Typ gesagt hat, bei dem sie da trainiert haben. Der war halt irgendwie vom...
Ach, die waren immer in Deutschland da unterwegs?
Ja, ja, schon. Frag mich nicht, was das für einen Hintergrund hatte. Was keine Ahnung.
Konzept?
Es war ein eigenartiges Konzept, aber es war lustig. Ja, und ich musste dann am Schluss entscheiden, wer den Punkt kriegt. Sie oder er.
Und?
Ich hätte ihnen super gerne ihr gegeben, aber leider hat sie sich angestellt wie der, also sie hatte halt Angst auf Eis. Und das hat man deutlich gemerkt und er hat halt richtig sich Mühe gegeben, hat Gas gegeben und es wäre halt lächerlich gewesen, wenn ich ihr den Punkt gegeben hätte, weil er war halt einfach um Größenordnungen besser und hat es halt viel schneller rausgehabt und sie hat halt echt Angst gehabt. Insofern, so gerne ich irgendwie seinem chauvinistischen Anspruch da irgendwie der Macker zu sein, einen Dämpfer versetzt hätte, er war halt leider viel besser. Das wäre halt albern gewesen, wenn ich ihr den Punkt gegeben hätte. Insofern musste ich ihn
kriegen. Okay, gut. Also das ist ein Quatsch.
Ja. Ja, das war mein lustiger Ausflug ins türkische Fernsehen. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, wie sind wir irgendwie drauf gekommen? Keine Ahnung.
Wir sind vom Formationszeit. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass jetzt am 1. März unsere Saison anfängt. Wir werden hier in der Region Frankfurt-Main zwei, drei Turniere tanzen, bis nach Ludwigshafen runter und einmal nach Altenburg fahren in Thüringen.
Da kommen die Spielkarten her.
Ganz genau.
Ja, unsere Hörer können das angucken, wenn sie wollen. Können da hinkommen.
Ist das wer Lust hat. Ja, du auch, wenn du Lust hast, dir das zu
geben. Ich bin außer Konkurrenz, ich habe ja nie Zeit.
Komplett braun geschminkt, schwarze Haare.
Ich finde es immer nur lustig, wenn du braun geschminkt mit schwarzen Haaren bei mir auf einer Geburtstagsfeier auftauchst. Nee, es war beim Steffen damals.
Beim Andi war das, glaube ich.
Nee, beim Steffen auch.
Echt? Beim Steffen auch mal?
Ja. Oh Mann. Egal, du tauchst dann immer auf so Geburtstagsfeiern nach so Turnieren dann irgendwie spät nachts noch auf und hast noch diese ganze Schminke im Gesicht. Das war mal sehr unterhaltsam.
Ja.
Okay, also die genauen Termine, das kannst du ja dann jeweils in der Sendung mal kurz fallen lassen, in der Woche vorher. Oder hast du es jetzt parat?
1. März und dann zwei Wochen später 14. Und dann, glaube ich, 3 Turniere im Wochenrhythmus und dann irgendwie nochmal ein spätes Turnier im April. Das war es dann schon wieder. Irgendwie 11. April in Ludwigshafen, dann ist die Saison vorbei. Es geht ziemlich schnell.
Okay.
Dieses Jahr.
Und dann dürfen unsere Hörer damit rechnen, dass du wieder ganz derbe Sneak guckst, wenn das vorbei ist?
Auf jeden Fall, klar.
Okay.
Also spätestens 11. März. Wir können eigentlich, wir hatten auch schon mal vor, dass wir eigentlich jetzt mal spät in die Sneak gehen. Ins MTZ, oder?
Das haben wir vor. Das werden wir sicherlich auch tun. Allerdings kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass ich nächste Woche nicht in der Sendung dabei sein werde.
Ach.
Das höre ich hier, dieses Handy. Kannst du das kurz? Danke. Das macht ja Geräusche.
Ups.
Ich bin in London nächstes Wochenende.
Ach, wie hübsch.
Ja.
Ach, zum Trainingslager, gell? Curling-Trainingslager.
Richtig, also. Curling-Trainingslager, da schließt sich der Kreis. Naja, sagen wir es mal so, ein Curling-Fun-Team, in dessen Mitgründung ich mich rühme. Dementia Praecox, ein sehr schöner Teamname übrigens. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Trotzdem gut.
Trotzdem super. Dementia Praecox. Ein Fun-Curling-Team, das wir vor ein paar Jahren mal gegründet haben, das schon länger nicht mehr zusammen spielt. Das letzte Turnier, auf das wir gefahren sind, ist dann ausgefallen. Wir sind dann trotzdem gefahren und sind dann da angekommen und haben anderen Quatsch gemacht, weil das Curling-Turnier ausgefallen ist. Wir hatten aber die Zimmer schon gebucht und alles und haben dann gedacht, naja, bevor wir jetzt da irgendwie Stornierungsgebühren zahlen, machen wir halt Teamurlaub. Und in dieser Tradition stehend machen wir jetzt Teamurlaub in London und werden dort das als Curling-Trainingslager deklarieren, ohne einen einzigen Stein auch nur anzufassen. Ich freue mich. Also ein bisschen verlängertes Wochenende in London, ein bisschen Spaß haben.
Gehst du in Bars?
Ich bin mit 4 oder 3 anderen, also wir sind insgesamt 4 Leute, 3 Begleitern, wo ich nicht weiß, wie da die Toleranzschwelle für teure Barausflüge in einer sowieso schon sehr teuren Stadt ist, aber in 1 oder 2 schleppe ich sie mindestens. Ich habe schon mal so ein bisschen rumgemailt, ich weiß nicht, ob ich sie ins Artesien kriege, aber
vielleicht musst du notfalls einfach alleine mal so, Leute, wir treffen uns in 2 Stunden wieder. Geht ihr mal hier, setzt euch mal in Mc's und holt euch was zu essen. Ich gehe mal kurz einen kleinen Negroni
trinken. Ich gehe mal ganz kurz ins Artesien und trinke da mal einen Drink für 17 Pfund oder so.
Ja, egal. Also das
ja,
ist dir wert, wäre es mir auch wahrscheinlich, ja.
Klar. Ja, also ich habe im Vorfeld schon mal so ein paar Links fallen lassen in der Gruppe und habe da gesagt, also in dieser, wir haben so eine Chatgruppe natürlich gemacht und muss mal schauen. Man da irgendwie, gibt es ja durchaus so 5, 6 Bars, die da auf dem Zettel stehen. ECC oder Artesien oder.
Da musste ich vorher anmelden. Scheitert an der Tür.
Ich weiß.
Aber da kann dir notfalls der Herr Meier wahrscheinlich helfen.
Ich habe mit dem Herrn Meier eine Sendung zusammen auf dem 31C3 gemacht, wo er erklärt hat, wie das funktioniert, ja.
Genau.
Ja. Gut.
Das heißt, nächste Woche ohne dich, ja, muss ich mal gucken, mit wem ich dann aufnehme.
Ja, das wollte ich dir damit so indirekt vermitteln, dass du dir da mal Gedanken machen musst. Oder vielleicht irgendwie den Christoph mal motivierst oder so. Oder den Martin.
Ja.
Ja, mal gucken. Und ihr müsst irgendeinen Film schauen. Irgendwas braucht ihr, worüber ihr reden könnt.
Das stimmt, ja.
Also, um die Hörer da mal aufzuklären, also du gehst nicht in die Sneak, weil du am Mittwochabend Training hast, ne? So ist das.
Genau, ich habe mittwochsabends von 7 bis 10 Training und dann ist halt irgendwie schwierig, um 9:30 in der Sneak zu sein.
Ja, blöd. Sehr blöd.
Ja.
Und ich sitze da immer alleine in Horrorfilmen neben irgendwelchen 16-jährigen Mädels, die sich ins FSK 18...
Ja, aber dann könnten wir doch diese Woche spät gehen, oder? Oder bis
ich fliege direkt am Donnerstag früh. Also ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ich kann es nicht versprechen. Wir fliegen Donnerstag los. Die genaue Uhrzeit habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Gut, wir brauchen ja einen Zuhörer mit sowas jetzt.
Nee, also insofern, ich kann es nicht versprechen. Und selbst wenn ich dann in die Sneak gehen würde, ich bin ja zur Aufnahme nicht da. Was soll das denn? Also das bringt ja dann auch niemanden.
Aber ich hätte den Film gesehen.
Das wäre wahr. Ja, also wenn ich immer allein in die Sneak gehe, kannst du aber auch allein in die Sneak gehen.
Ja, oder so. Aber spät in die Sneak ist fies allein.
Ja. Na gut. Okay, wir langweilen die Hörer jetzt nicht weiter mit so einem Quatsch. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ihr werdet sehen, was nächste Woche rauskommt. Und die Kommentare werden wir trotzdem lesen. Auch in London lese ich die auf www.sneakpod.de. Wieder vorne ohne Punkt, hinten mit. Aber ihr müsst ihn trotzdem tippen. Und da gibt es auch Flatter, Facebook, Twitter, alles Links, die ihr so braucht. Und die Claudia kommt dann wieder, wenn ihre Tochter es zulässt. Bis dann.
In diesem Sinne, Paloma.
Okidoki.
Oh Gott.